Mein Wunsch auf der Herfahrt war, dass es für euch gelohnt hat, heute zu kommen. Ich möchte euch ein bisschen anstrengen heute. Aber im Voraus, Herr, mach uns still und rede du. Ich habe für den heutigen Verkündigungsdienst zwei Überschriften. Die bessere und beste Gerechtigkeit. Und dann der neue und ganz andere Weg mit Jesus Christus. Eine der brennendsten Fragen, vor die wir in unserer Zeit gestellt sind, ist die Frage, wie wir als Christen überzeugt und vorbildlich leben können. Wir wollen versuchen, durch eine Besinnung auf ein Wort Jesu in seiner Bergpredigt auf diese Frage eine Antwort zu finden. Dieses Wort von Jesus Christus bildet den Anfang seiner Stellungnahme und seines Verständnisses über die 10 Gebote Gottes. Sind die 10 Gebote und die Schriften des Alten Testaments altmodisch, also veraltet, wie viele uns einreden wollen? Oder haben sie gerade im Umbruch unserer Zeit und unserer Welt ganz Entscheidendes zu sagen? Ich lese den Text, es ist ein Kerntext der Bergpredigt. Matthäus 5, 17 bis 20. Jesus sagt, meinet nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, wird nicht ein einziges Jota oder Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nur eines dieser kleinsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Kleinste heißen im Reich Gottes. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Jetzt kommt da ein ganz wichtiger Satz. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Das sind harte Brocken. Vom Text her ist uns nun die Frage gestellt, wie wir als Christen leben können und sollen. Nicht theoretisch, sondern in den ganz praktischen Bezügen unseres Lebens. Dort, wo wir Tag für Tag gefordert sind, in unseren gewöhnlichen Pflichten und Aufgaben. Und nicht nur als einzelne Menschen, jeder für sich persönlich, sondern auch in den größeren Zusammenhängen, in denen sich unser Leben Tag für Tag abspielt. In der Ehe, in der Familie, im Betrieb, in der Schule, im Büro, in der Fabrik, in der Werkhalle, in der Nachbarschaft, auch in der Freizeit. Und auch in unseren Gemeinden, auch hier in der EMK. Wie haben wir uns als Christen zu verhalten? Wie können wir unseren Glauben in der modernen und kompliziert gewordenen Welt mit all ihren Spannungen bewähren? Wie können wir einander helfen, den richtigen Weg zu sehen und ihn auch dann zu wählen und zu gehen? Vielleicht denken jetzt einige, das sei doch keine Frage. Das ist doch ganz einfach, denn wenn wir wirklich Christen sind, dann wissen wir auch, was wir zu tun haben. Wir werden dann die Bibel lesen und im Gebet Gottes Weisungen empfangen. Aber wie sollen wir wirklich die Bibel lesen, wenn da und dort den Zusammenhang wir nicht feststellen können zwischen dem Wort und dem, was um uns herum geschieht? Und wie sollen wir beten, vollmächtig, wirkungsvoll, wenn wir damit unseren Kampf haben? Ich habe mit dem Beten auch meine Kämpfe. Man muss da ganz schön ringen. Und ihr Lieben, ist es denn so einleuchtend, so überzeugend, was die tun, die sich Christen nennen? Haben wir in diesem Zusammenhang wirklich eine hilfreiche, inspirierende Lösung anzubieten? Etwa für die Probleme der friedlichen Verständigung unter den Völkern oder für die unheimlichen Perspektiven der technischen, fotografischen und elektronischen Entwicklung? Haben wir eine wirklich wirksame Antwort etwa auf die Frage der konfessionellen Spaltungen? Haben wir eine Antwort für die Konflikte zwischen den Generationen? Haben wir eine Antwort für die sich ständig wandelnde Moral, dass alles ins Uferlose läuft? Haben wir eine helfende Antwort für unseren Beitrag der Hungernden in der Welt? Ihr Lieben, Fragen über Fragen. Und wir können als Christen nichts so tun. Die gehen uns nichts an. Uns sind sie gestellt. Gerade uns Christen. Und von der Antwort, die wir nun finden und selber leben, hängt es wesentlich ab, ob wir als Glaubende noch einen Auftrag in dieser Welt und unserer Zeit erfüllen. Klingt es aber nun nicht auf diesem Hintergrund merkwürdig unmodern, ja geradezu finster und reaktionär, wenn Jesus sagt, wir sollten ja nicht meinen, er sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen? Und wenn er am Schluss noch hinzufügt, wenn unsere Gerechtigkeit nicht besser sei als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann würden wir am Reich Gottes überhaupt keinen Anteil haben. Ja, wenn Jesus auf jedes Jota und Strichlein des Gesetzes hinweist, ist das tatsächlich die Hilfe, die Christus uns anzubieten hat, dass er uns einfach ans Gesetz verweist, uns die Gebote in Erinnerung ruft, dass er eine Gerechtigkeit fordert, die noch viel besser ist als die der Besten und Tüchtigsten der damaligen Zeit? Ja, ihr Lieben, es ist wohl keine Frage, dass das Wort Jesu immer wieder so verstanden worden ist und noch immer so verstanden wird. Als starres Gesetz, hartes Gebot, strenge Regeln. Dies sollst du und jenes sollst du nicht. Dies ist erlaubt und jenes ist verboten. Wenn das aber so ist, dann brauchen wir gar nicht mehr zu fragen, wie wir als Christen zu leben haben. Dann können wir nur eine Liste aufstellen und sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Und schon ist es erledigt. So als nun Jesus gekommen wäre, uns zu knechten, unsere Freiheit zu beschneiden, uns einzuengen, unsere schöpferische Kraft und Fantasie zu zerstören und uns ständig mit erhobenem Zeigefinger zu bedrohen? Wen wundert es da, wenn daraus ein freudloses, ein verkrampftes, ein langweiliges Christentum geworden ist, das keinen froh macht, keinen befreit? Und die, die es noch üben, in dem Wahn befangen sein lässt, das sei nun wirklich der rechte Gehorsam, die bessere Gerechtigkeit, und alles sei Abfall und Sünde und verderbliche Weltlichkeit. Was dann aber im selben Zug an aggressivem Richtgeist, an Lieblosigkeit, Unaufrichtigkeit und Falschheit, an Neid und Missgunst gleichzeitig hinten hereinkommt, das sieht man dann meistens gar nicht oder will's übergehen. Meine Erfahrung ist, dass es kaum zu ermessen ist, welchen Schaden das gesetzliche Christentum in allen Jahrhunderten angerichtet hat und für wie viele es zum unüberwindlichen Hindernis geworden ist, es mit Jesus Christus zu wagen, sich ganz auf ihn allein einzulassen und ihm ganzes Vertrauen zu schenken. Aber das kann doch wirklich nicht die Absicht Jesu sein, auch hier in diesem Text nicht. Nun spricht aber Jesus doch ausdrücklich vom Gesetz, vom Gebot, von der besseren Gerechtigkeit. Und er sagt wirklich, wir sollten nicht meinen, er sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Gar nicht. Künde denn nicht noch eine andere Folgerung seines Wortes und seines Verhaltens vor uns liegen, die er hier aufgreift und richtigstellen möchte? Nein, Christus hat das Gesetz nicht abgeschafft. Für uns Christen gilt genauso, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden und so weiter. Keiner kann aber von uns keines dieser Gebote von sich aus vollkommen erfüllen. Das ist jetzt das Problem. Gesetzesgerechtigkeit, das schafft keiner von sich aus. Und da ist jetzt die Spannung. Ist es hier nicht auffällig, dass Christus wiederholt damals den verachteten Menschen nachgegangen ist? Es sind gerade nicht die Gerechten seiner Zeit gewesen, gerade nicht die, die nach einer besseren Gerechtigkeit strebten. Nein, es waren die lumpigen und verhassten Zöllner und Sünder, die Schlimmsten und die Herabgekommensten, mit denen kein anständiger Mensch etwas zu tun haben wollte. Und hat er sich Jesus selbst bestimmten Geboten eine ganz große Freiheit herausgenommen? Jesus heilte am Sabbat, verletzte Reinheitsvorschriften, setzte sich mit verachteten Zöllnern an einen Tisch, lehrte ein neues Scheidungsrecht, verbot jedes Schwören, wertete die Frauen und ihr Recht auf, und er setzte sich über Sitte und Brauchtum hinweg, wenn es um einzelne Menschen und um ihr Heil ging. Wir dürfen die Worte Jesu nie von ihm und seinem Tun und Handeln trennen. Wir müssen immer drauf schauen, wie hat er gehandelt? Wie hat er sein Wort gelebt? Und da können wir ganz schön korrigiert werden. Er hat sich mit Überzeugung und Liebe und Hingabe den Elenden, den Kranken, den Gebundenen, den Zweifelnden und Unfertigen, den verirrten und irgendwie unruhig gewordenen Menschen gewidmet. Nun, welch eine Kühnheit der Freiheit und der schenkenden Liebe von Gott ist doch bei Christus selber zum Zuge gekommen. So kühn und so frei, dass gerade die Außenstehenden, die Abgeschriebenen, die durch und durch weltlichen Menschen Mut gefunden und Vertrauen gefunden haben, es mit Jesus zu wagen. Und Jesus hat keinen einzigen abgewiesen. Er hat ihnen auch nicht als erstes das Gesetz vorgehalten und sie ins Gebot gewiesen, das sie so hundert- und tausendfach überschritten hatten. Er hat sich ihrer erbarmt in der großen Liebe. Jetzt kommt aber eine ganz wichtige Einwendung. Ist das nun nicht auch im höchsten Maß gefährlich? Kann diese bedingungslose Liebe, diese grenzenlose Liebe nicht auch missbraucht und missverstanden werden? Eine Liebe, die alles zudeckt, die verniedlicht, die verharmlost, eine Liebe, die es nicht so genau nimmt mit der Wahrheit, könnte von daher nicht tatsächlich die Meinung entstehen, Christus sei gekommen, das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, sie für ungültig und für unnötig und für überholt zu erklären und damit einer schrankenlosen Willkür Tür und Tor zu öffnen? Kann es denn noch auf Gottes Gebot ankommen, wenn Jesus die Gesetzlosen in die Gottesherrschaft ruft und mit hineinnimmt? Ist nicht Gottes Ordnung gebrochen und sein Gebot aufgelöst? Ist dann nicht jeder irgendwie der Dumme, der sich noch Mühe damit gibt, sich einigermaßen an die Gebote zu halten? Ihr Lieben, es ist wohl auch in dieser Hinsicht keine Frage, dass die Menschen unserer Tage längst dazu übergegangen sind, und das ist auch die Gefahr unter den Christen, diese Konsequenz zu ziehen und immer ungenierter eine schrankenlose Freiheit zu praktizieren. Natürlich hat diese Freiheit auch ihr Gutes, Heilsames und sogar Notwendiges. Wer sollte das bestreiten? Paulus nimmt da Bezug in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 9. Steht nicht dem gesetzlichen Christentum diese andere Art des Lebensverständnisses und Lebensstil gegenüber? Die gesetzlose Weltlichkeit auf der einen Seite gegenüber der gesetzlichen Haltung im Glauben und Leben. Und hier nun eine Weltlichkeit, in der alles erlaubt ist und nichts mehr verboten. Haben wir nicht in vielen Dingen die Maßstäbe verloren? Wir sehen die verderbenbringenden Zeichen dieser gesetzlosen Weltlichkeit. Etwa die steigende Kurve der Kriminalität in ihren verschiedenen Ausführungen, der kalte Missbrauch des Menschenlebens als Tauschobjekt für bestimmte revolutionäre Forderungen, die Verherrlichung von Brutalität und Gewalttat und was auch immer mehr zunimmt. Man nimmt es doch mit der Wahrheit nicht mehr genau. Es wird gelogen auf Biegen und Brechen. Selbst die Medien helfen da teils dazu. Ja, was ist bessere Gerechtigkeit der Christen? Jesus sagt, dass Gerechtigkeit nichts mit Gesetzlichkeit und Spitzfindigkeit zu tun hat, sondern mit tätiger Liebe. Er bedeutet, dass Gerechtigkeit nicht nur eine Frömmigkeit ist, dass Gerechtigkeit viel mehr ist. Sie tut mehr, als notwendig ist. Die neue Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit der Christen soll sich also nicht an juristischer Rechtschaffenheit orientieren, sondern an dem reich entwickelten Erbarmungsrecht Gottes, das den eigentlichen Inhalt der Gerechtigkeit und der Bundestreue Gottes darstellt. Diesen beiden Fronten nun steht Jesus gleichermaßen gegenüber. Der frommen Gesetzlichkeit auf der einen Seite und der gesetzlosen Weltlichkeit auf der anderen Seite. Und jetzt ist nämlich das Eigentümliche daran, so unheimlich weit entfernt diese beiden Fronten zu liegen scheinen und sich völlig gegensätzlich dartun, kommen sie fast ganz zur Deckung und Gleichung in der gemeinsamen Ablehnung des Anspruches Gottes an unser Leben. Denn ob wir meinen, uns in weltlicher Freiheit über alle Ordnungen Gottes hinwegsetzen zu können oder uns in peinlicher Erfüllung der Vorschriften seiner bemächtigen zu können, beide Male verkennen wir es völlig, mit wem wir es bei Gott und seinem Sohn Jesus Christus wirklich zu tun haben. Das aber ist es gerade, was Jesus uns hier deutlich macht und einprägen möchte, wenn er sagt, er sei nicht gekommen, aufzulösen, also über den Haufen zu schmeißen, sondern zu erfüllen. Das ist ein Wort. Das heißt, in ihre Gesamtheit voll zur Anwendung bringen, dieses Gesetz. Gesetz und die Propheten, beziehungsweise Mose und die Propheten, das heißt, die Verheißungen und Zusagen Gottes durch das Wort der Propheten und seiner Boten, sind Gottes bleibende Ordnung für diese Welt, für jedes Leben, für seine ganze Menschheit, wenn sie überhaupt noch überleben will. Erfüllen heißt nicht nur einzelne Gebote befolgen, sondern sie in ihrer Gesamtheit und Fülle klar machen, wie Gott es eigentlich meint und wie Gott es will. Erfüllen meint, dass das Darstellen und Vorleben des Glaubens zum Zuge kommt. Das Vorleben im Gehorsam. Und genau das tut Jesus, indem er bis zum letzten Atemzug seines Daseins dieses Gesetz vollkommen lebt und erfüllt. Das Alte Testament heißt überwiegend Gesetzesgerechtigkeit. Und der neue Weg, der neue Bund, der neue Weg heißt Glaubensgerechtigkeit. Nehmt mal das mit. Altes Testament, Werksgerechtigkeit und Neues Testament, Glaubensgerechtigkeit. Wir werden da nachher noch ein bisschen was hören dazu. Wo sich nun die fromme Gesetzlichkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten und die gesetzlose Weltlichkeit des ganzen Volkes nun zusammenschließen gegen Jesus und nur noch ohnmächtig und wütend schreien können, hinweg mit ihm, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen, weil sie seine Herausforderung der Liebe nicht ertragen wollen. Da überwindet nun Jesus beide durch seine Liebe bis zum Tod am Kreuz. Beide. Merken wir, ihr Lieben, wie wir von der Gesetzlichkeit, aber auch von der gesetzlosen Weltlichkeit herausgerissen werden und hineingezogen in den Bereich der Liebe Gottes. Allein darin erschließt uns nun Jesus den neuen und richtigen Weg. Nicht den Weg der gesetzlichen Enge, auch nicht den Weg der gesetz- und heillosen Willkür, sondern den Weg seiner befreienden und rettenden Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Das allein, nur das, ist die bessere und beste Gerechtigkeit, die er uns und mit sich ermöglicht und schenken will. Auch heute Morgen ganz neu. Keine Steigerung der eigenen Gerechtigkeit, in der wir uns oft selber bespiegeln wollen und in frommer Überheblichkeit die anderen verachten, sondern die Gerechtigkeit einer bescheidenen, aber doch starken, hilfreichen und aufopfernden Liebe. Einer Liebe, die immer wieder überrascht, die sich Neues einfallen lässt. Eine Liebe, die es wagt, auch gegen den Strom zu schwimmen. Eine Liebe, die für die Unterdrückten und zu kurz kommenden eintritt und sich für diese bloßstellt. Eine Liebe, die bereit ist, für eine bessere Gerechtigkeit auch im Zusammenleben der Menschen und Völker unserer Tage kämpft. Einer Liebe, die Geduld hat, einer Liebe, die sich nicht ärgert. Ich habe am Donnerstag bei unserem Nachmittagstreff den Leuten auch gesagt, keiner ist von uns verpflichtet, sich zu ärgern, oder? Eine Liebe, wir können es nachlesen in 1. Korinther 13. Und nur in der Kraft und Vollmacht dieser befreienden Liebe aus und durch Jesus Christus werden wir auf die Fragen und Probleme unserer Zeit eine Antwort finden. Wo sind denn die Menschen, die noch Liebe leben in unserer Welt und praktizieren? Wir sind dazu berufen. Und dann erst sind unser Herz und unsere Hände wirklich frei. Von dieser Liebe Gottes werden auch unser Verstand, unsere Fantasie, unser Wille und unsere Kraft entbunden, um diese Antwort zu suchen und zu finden und zu erarbeiten. Und nur auf diesem Weg können wir auch einander helfen, diesen Weg der herausfordernden Liebe konsequent zu gehen. Ja, erst dann und nur auf diesem Weg fangen wir an, als Christen überzeugend und vorbildlich zu leben. Und wenn diese Liebe unter uns auch in Ulm, unter uns Christen und Geschwistern nicht mehr akzeptiert und ignoriert wird, wenn sie verweigert und gegenseitig nicht mehr gelebt wird, beziehungsweise nicht mehr zum Zug kommt, das ist jetzt meine ganz persönliche Überzeugung und langjährige Erfahrung, dann gute Nacht, christliche Gemeinde. Dann gute Nacht. Dann geht die Nestwärme in eine Gemeinde verloren, wenn wir diese Liebe nicht leben, miteinander und füreinander. Dann meine ich, trifft das zu, was Jesus hier dann sagt als Ergebnis: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Merken wir hier einerseits die Freiheit, die uns Christus schenkt, mit sich, aber auch die Verantwortung. Der große Kirchenvater und Glaubenszeuge Augustin fasste diesen neuen Weg einmal so kurz zusammen, indem er sagte: Amma, amma, et fac quod fis. Das heißt zu Deutsch: Liebe, Liebe und noch einmal Liebe. Und dann tu, was du willst. Jetzt meinen wir, der zweite Teil ist ganz gefährlich. Liebe, Liebe und nochmals Liebe und dann tu, was du willst. Was heißt denn das? Mit anderen Worten, uns ist, und so schreibt es auch Paulus, alles erlaubt. Ist auch gefährlich. Uns ist alles erlaubt. Und jetzt kommt aber die Hinzufügung: Was wir aufrichtig mit seiner Kraft und aus seiner Liebe heraus tun. Da tue ich halt nicht, was böse ist oder niederreißt. Es ist oder war ein Franz von Assisi, der diesen Weg in seinem Leben ganz echt versuchte zu leben. Wir wissen sein Zeugnis, und damit kommt es zum Ausdruck: Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Nicht, dass ich Hilfe erwarte, sondern dass ich selber helfe. Dazu ist zu sagen, das ist die göttliche und geistliche Reihenfolge. Merken wir, dass viel auf die Reihenfolge ankommt. Nicht zuerst, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Diese Reihenfolge ist göttlich und geistlich. Ich möchte noch als Letztes an das Wort von Paulus erinnern. Vorhin hat die Inge einen Teil davon gelesen im Galaterbrief. Paulus erinnert: Ihr seid zur Freiheit berufen. Nun seht zu, dass ihr durch diese Freiheit nicht eurer Selbstsucht Raum gebt. Vielmehr diene einer dem anderen mit Liebe. Ja, wirklich, es ist eine umwerfende Tatsache für Christusglaubende, dass sie völlig frei sind. Frei vom Gesetz. weil Jesus für mich das Gesetz komplett erfüllt hat. Und jetzt ist das Geheimnis und die Einladung, dass wir zu diesem Jesus kommen und in Beziehung, im Vertrauen zu ihm leben. Und dann hast du die Sicherheit, du hast das Gesetz komplett, das gesamte Gesetz Gottes erfüllt. Jesus hat es für dich, für mich getan. Und da kommt der Paulus ins Jubeln über diese Freiheit. Ohne Druck, mit Freude und Dankbarkeit. Jesus tut's für mich. In ihm habe ich darin die wahre Freiheit. Aber nicht vergessen, diese wahre Freiheit ist eben die Bindung an Jesus. Und lasst euch in eurem Alltag, in eurem Leben, auch in der Frage, wie kann ich als Christ leben, von Jesus inspirieren, von seiner Liebe treiben. Paulus hat da immer die Antwort gehabt, ich tue es, weil uns die Liebe Christi dringt und drängt. Und Gott möge uns auch den Verstand geben, zu überlegen, wie können wir diese Liebe je nach Situation anwenden und praktizieren. Warum denn auch nicht mal den anderen in den Arm nehmen und gute Worte für ihn haben und nicht immer das Schlechte einem anderen sehen, sondern vor allem das Gute und dann lobende Worte finden. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, wenn ihr nicht in dieser Liebe lebt, habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes. Er möge uns helfen, vorbildlich, vollmächtig zu leben und zu handeln. Und die Freude bleibt nicht aus.